Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend wünschen euch eure Two Cray Nights. Heute mit Kapitel 13 des Buchs Fulcrum. Auch heute Abend begrüße ich über die Telepräsenzeinheit den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Die Telepräsenzeinheit. Das ist ja. Das für ein Wort?
Keine Ahnung, es ist mir eingefallen und dann musste ich das da hinschreiben, dass meine Finger geboten ist, dass das dahin muss.
Okay.
Wie geht's dir?
Gut. Die Erkältung ist eigentlich weg. Und die Grippe und Erkältung, die andere so hatten, so richtig Strom, hat uns verschont.
Naja, okay. Ja, bei mir kam auch nichts. Das war eigentlich ganz gut. Ja. Ich habe gerade wieder so einen Nachweis gekriegt, dass man auch alte Tassen mal wegräumen sollte. Ich hätte fast an einem alten Kaffee von heute Morgen genippt. Hm. Ich wollte eigentlich meine Teetasse haben.
Alter Kaffee. Also kalter Kaffee geht, aber alt, nee.
Nee, aber auch kalter Kaffee geht nicht. Ne? Also es ist mittlerweile, hat das bei mir so ein Level erreicht, dass sobald er eine gewisse Temperatur hat, ich ihn nicht mehr mag.
Ja.
Ich trinke meinen Kaffee ja sowieso nie bis zum Grund leer. Ne? Bei Tee kann ich das, bei Kaffee kann ich das nicht. Das ist wohl auch so eine Macke, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber anscheinend trinke ich nichts zu Ende, wo ich den Boden nicht sehen kann. Ich, naja. Man wird mit dem Alter wunderlich, ne?
Ja. Okay, sollen wir mal anfangen? Fabius wird schon ungeduldig.
Genau. Fangen wir an mit Kapitel 13 und wir leisten, wie schon erwähnt, heute dem Fabius Gesellschaft. Hört sich so nett an, der Name Fabius. Ne? Ist aber ein recht fieser Möb. Ne? Er scheint sich gerade so die Zeit zu vertreiben mit Experimenten, denn vor ihm liegt ein Proband auf einem Operationstisch und der Fabius wird gerade von Servitoren mit dem Chirurgium verbunden. Das ist so eine Operationsanlage und die kann man wohl mit seinem Hirn koppeln und dann bekommt er so zusätzliche Arme, die auf seine Gedanken reagieren. Also kurz gesagt ist Fabius Doc Ock.
Muss ich auch dann denken, ja.
Und er hat Unheilvolles vor, ne, weil etwas, das am besten keiner sehen soll. Ne. Aber was ich anhand der Stimmung der Szene antizipiert habe, tritt gar nicht ein. Ich habe vermutet, es wäre so ein wehrloses Subjekt, an dem Unaussprechliches verbrochen werden soll. Aber da liegt Eidolon.
Ja, also wehrlos, da könnten wir jetzt drüber streiten, glaube ich.
Kommt noch.
Genau. Also zunächst liegt Eidolon da nackt vor ihm. Und er wird beschrieben, als er fühlt sich irgendwie verletzlich. Was ja jetzt für Eidolon nicht unbedingt typisch ist. Und die beiden unterhalten sich so ein bisschen und Fabius merkt oder sagt, hey, ich merke, du bist nicht so richtig entspannt. Und der andere sagt, na, wundert dich das? Ich weiß ja noch immer noch nicht, was du vorhast, außer dass er irgendwelche Skalpelle an einem seiner vielen Arme da hat und Eidolon so langsam in einem Anästhetikum dahin sinkt. Also er kriegt das noch alles mit, aber weiß halt nicht, was Fabius vorhat, wobei Fabius dann erzählt, naja, er will ihm da so ein, wie hat er es genannt?
Stimmenmodulator.
Ja, Luftröhrenimplantat. Mhm. Wir wissen, dass es was mit der Stimme zu tun hat und er sagt dann, also er will ihm das implantieren und dann kann er nachher so ein nervenlähmendes Kreischen von sich geben. Ja, so ähnlich wie das die Laerkrieger oder einige der Laerkrieger gemacht haben. Mhm. Der Satz, der triggert Eidolon dann doch so ein bisschen.
Und?
Mhm. Laerkrieger heißt ja Xenos. Und so ein Xenos-Dreck will er auf keinen Fall in sich haben. Eidolon sagt dann halt, ach Eidolon. Fabius sagt dann grinsend, na jetzt ist aber auch schon zu spät. Also das ist ja alles sehr sensibles Zeug und das muss er jetzt auch schnell verarbeiten. Außerdem soll er ja sein größtes Meisterstück werden, das hat Eidolon ja selbst eingefordert. Und zu seinem Wort steht er dann auch und will das dann natürlich tun. Mhm. Aber Eidolon findet das irgendwie immer noch nicht so toll, ne?
Nee. Das, was er da bekommen soll, ist ja dieser Stimmmodulator. Und den kennen wir ja schon aus zwei Büchern. Die Eroberung von Istvan Extremis aus Sicht der Luna Wolves und einmal aus Sicht der Death Guard, also einmal aus der Perspektive von Loken und dann einmal aus der Perspektive von Garo. Und da haben wir ja schon von dieser Fähigkeit Eidolons erfahren und wir haben uns ja vor einiger Zeit ja auch schon mal die Frage gestellt, wann Eidolon diese Eigenschaft erhalten hat. Und die Antwort bekommen wir halt gerade jetzt, ne, in dem, wo er ja gerade da vor Fabius liegt. Und lustig fand ich noch, dass der Eidolon halt sich auf diesem OP-Tisch liegt, wie jeder normale Mensch, und hat da halt Schiss, ne, weil er sich ausgeliefert fühlt.
Mhm.
Und vor der OP besprechen sie aber noch so Bürokratisches, denn es war wohl im letzten Board-Meeting vereinbart, dass Eidolon seinen Captains die OP zur Leistungssteigerung empfehlen soll. Also so eine Art teambildende Maßnahme, ne, mit Schein an Optionalität. Und das hat er dann wohl auch gemacht und er rechnet auch mit reger Beteiligung.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er das als verdichtete Empfehlung ausgesprochen hat.
Ja. Also so wie wir ihn kennen inzwischen, würde ich sagen, ja.
Und genau, und Fabius will ihm halt diese Gabe angedeihen lassen und der Eidolon rastet halt aus, weil diese Xenos-Dreck, ne, will er nicht. Wobei der Fabius sagt, ja, ne, aber es sind nur so ein paar DNA-Stränge und der Rest ist ja halt schon Space Marine-DNA, das musste ja irgendwie verschmelzen. Ja?
Mhm.
Und ja, das, was Fabius da jetzt macht, ist quasi eine Vergewaltigung, weil der Eidolon will das nicht, ne? Der will das nicht in sich haben, obwohl er das da gesagt hat, ne, wieder besseren Wissens.
Mhm.
Und der Fabius zieht das jetzt durch.
Ja, der sagt nicht nur, ich mach das jetzt, sondern er sagt, Fulcrim hat das ja genehmigt, also darf ich das auch machen. Eidolon wird dann noch ein bisschen saurer und sagt, wenn ich das hier überstanden habe, dann bringe ich dich um. Also droht ihm wirklich und dann droht Fabius zurück, weil erstens Eidolon ist gerade dabei, seine Motorik zu verlieren, das heißt, er kann sich nicht wehren. Und zweitens sagt er, es stehen noch so ein paar Kämpfe an und du wirst bestimmt noch mehr als einmal auf dem Tisch hier landen, also solltest du mir nicht drohen.
Mhm.
Ist also ein kleines Machtspiel eigentlich, ne?
Ja, ja. Dass der Eidolon eindeutig verliert. Ich muss ja sagen, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass vor Istvan Extremis der Eidolon irgendwie so ein bisschen angegriffen war. Irgendwie anders war als in der Beschreibung vorher.
Mhm.
Vielleicht kommt das auch daher, dass der Fabius an der Stelle ihn vielleicht an der Stelle gebrochen hat.
Das kann sein, ja. Was wir ja auch bisher, also wir haben ja den Einsatz dieses Schreiens schon zweimal mitbekommen, aber dass das ein nervenlähmendes Kreischen ist, das hatte ich so nicht wahrgenommen. Also wir wussten, es hat einen Effekt, aber was für einen, das wurde ja nie so richtig beschrieben, ne?
Nee, also den Effekt wussten wir nicht, aber er hat ja diese Kriegssängerin auf Istvan Extremis, auf dieser Pyramide, hat er ja quasi angeschrien und dann konnte er ja nicht mehr reagieren.
Mhm.
Und
stimmt,
das passt, lag ja. Das nahe, ja. Also, war eine Vermutung, klar.
Ja.
Ja, und dann wie ein Film Abblende.
Und dann springen wir zu dem, den ich viel besser leiden kann.
Ja, zum Solomon Demeter. Wie gesagt, doofer Nachname, aber.
Ja.
Ach, da haben wir gestern Abend haben wir irgendwie eine Doku geguckt, wo es um biodynamische Landwirtschaft ging.
Mhm.
Und da wurde dann halt nochmal mein spezieller Freund, der Rudolf Steiner, halt nochmal erwähnt, ne, der dann da als der Anführungszeichen Vater der biodynamischen Landwirtschaft vorgestellt wurde. Das mag ja sein, ne, und biodynamische Landwirtschaft aus der Sicht des Biogedankens und der Nachhaltigkeit ist ja weit ja auch okay, ne.
Mhm.
Da wurden auch diese Kackhörnchen und auch alles weiter und dieser ganze Esokram halt auch nochmal erwähnt, ne. Und es wurde halt nicht kritisiert. Es wurde einfach so dargestellt, dass das halt so ist und dass das halt so gemacht wird.
Ja, wurde nur dargestellt, dass das so gemacht wird oder wurde auch erklärt, dass das angeblich irgendeinen Effekt hat?
Sie haben halt, diese Bauern haben dann halt gezeigt, dass sie das halt machen und dass die das vergraben und das, was da aus dem Hörnchen dann rauskommt, dass das dann quasi den Boden anreichert. Aber das wurde halt nicht kritisiert. Sie haben das dann vorgeführt, was die machen. Dreisat hat, beziehungsweise in der Dokumentation wurde jetzt nicht explizit gesagt, das hilft, das ist so. Die haben einfach nur gezeigt, was sie tun, aber dass man da das so hinstellt und das halt unkritisiert stehen lässt, könnte ich kotzen.
Neutrale Berichterstattung.
Mhm. Ja. So viel zu dem Begriff Demeter, ja, da gut. Muss ich immer.
Dann bleiben wir doch einfach bei Solomon. Der war eh viel weiser.
Ja. Der ist mit der ganzen Bagage auf 28,4, wo sie die Ruine erforschen. Also sie dachten, es sei eine Ruine, aber das Bauwerk ist vollständig intakt und steht auch für sich und war kein Teil eines größeren Bauwerks. Und es wäre erstmal egal, sie nennen es weiter Ruine. Ich meine, das, der Begriff, es tut genauso wie alles andere auch. Sie wissen ja nicht genau, was es ist. Mhm. Und diese Ruine ist 12 Meter hoch und steht auf einer ovalen Base. Und es ist fremdartig elegant, aber nicht so wie diese Eleganz von den Laea, ne? Also Solomon findet es sogar sehr, sehr hübsch.
Ja. Und da musste ich dann an letzte Woche denken, wo wir schon vermutet haben, dass es vielleicht was mit den Eldar zu tun hat. Mhm. Weil die sind ja auch elegant und eben nicht so wie die Laea, sondern auf ihre Art und Weise. Also könnte es durchaus passen.
Mhm.
Aber sie vermuten erstmal wilde Dinge, unter anderem vermutet Tarwitz, dass das irgendeine Grenze sein soll, auch wenn sie nicht wissen, zwischen welchen Parteien. Ja. Aber sie wissen definitiv nicht, was das ist. Und als Solomon sich dann rumdreht, um zu schauen, was Fulgrim davon hält, steht der da und weint.
Yes.
Der Julius steht daneben und weint.
Also ja, der weint und seine Captain so, was ist mit ihm los? Was geht bei ihm?
Er weint, weil das alles so schön ist hier.
Ja. Es erinnert mich an eine Szene im Musikunterricht früher in der Schule. Das war so 10. Neunte Klasse, glaube ich. Neunte Klasse ungefähr. Wo irgendwie Musik, war irgendein Thema, keine Ahnung, spielen wir das nicht vom Tode, irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle fand unser Musiklehrer die Musik so bewegend, dass er im Unterricht angefangen hat zu weinen. Da musste ich an der Stelle nochmal dran denken, weil wir das alles nicht nachvollziehen konnten. Da ging es mir damals, wie es den Captains hier geht. Hä?
Was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen seltsam finde, auch das, was danach kommt. Also ich würde sagen, wir machen den Abschnitt noch fertig und dann sage ich, was ich meine. Also, die waren sind ergriffen, Julius auch und noch einige der anderen Captains, nicht alle, aber alle so mehr oder weniger, außer Solomon. Am stärksten hat es aber Fulgrim und Julius getroffen. Und Solomon denkt dann, vielleicht hätte ich doch besser den Helm angelassen, vielleicht ist ja irgendwas in der Luft, was die ein bisschen gaga macht.
Ja,
ja, dann fällt ihm ein, aber wenn das Fulgrim trifft, müsste es ihn ja schon zweimal getroffen haben. Also kann es das eigentlich nicht sein. Dann schlägt er aber trotzdem vor, dass sie auf den Stolz des Imperators zurückkehren. Aber Fulgrim will erstmal noch den Augenblick so ein bisschen genießen und hier verweilen, denn, und das sagt er, sie werden nie wieder hierhin zurückkommen, auch um den Ort und den Planeten zu schützen und werden ihn aus den Aufzeichnungen nehmen.
Mhm.
Das ist doch genau das, was Solomon im letzten Kapitel quasi machen wollte und dann abgetan hat mit, aber er ist ja nur ein kleiner Soldat und kann das eh nicht beeinflussen.
Das ist richtig und das passiert jetzt und es sträubt er sich dagegen.
Genau, das ist das, was ich nicht verstehe.
Ja gut, aber es war ja nur so ein innerer Wunsch von ihm. Ne? Das, also er fand es einfach schade, dass so eine Welt halt dann besiedelt und quasi ausgebeutet wird. Aber kann man halt nichts dran machen. Ne? Und das bedeutet ja aber nicht, dass dem Gesetz des Imperators an der Stelle widersprochen werden darf. Also er findet es halt doof, aber der Imperator befiehlt es, ne?
So ähnlich will er das Fulgrim jetzt auch erklären. Der wird dann ein bisschen sauer und sagt, denkst du etwa, du weißt das, was mein Vater davor hat, besser als ich? Bla, bla, bla. Also macht ihn so ein bisschen runter. Und ja, da kann er sich dann tatsächlich nicht dagegen wehren und sie verlassen dann auch den Planeten.
Ja, Moment. An der Stelle kommt aber vorher noch, dass der Julius seinem Primarchen zur Seite springt. Ne? Der Tarwitz springt aber dem Demeter zur Seite.
Ja, das stimmt. Es ist so der erste Anfang von Best Buddies quasi, wo wir wieder diese Zweierkonstellation dann haben.
Und der Solomon kann es halt aber auch nicht fassen, dass die anderen Captains stehenden Fußes für etwas eintreten, das den Befehlen des Imperators halt zuwiderläuft. Ne?
Ja, aber Fulgrim hat ja ein Argument, dass, also neben dem Emotionalen, hat der Imperator doch angeblich irgendwann mal gesagt, die Galaxis ist wertlos, wenn sie sie als Ödland einnehmen. Und das war ja eins seiner Argumente, das er nennt. Kann er eigentlich doch nichts dagegen sagen, der Solomon.
Ja, aber wann hat er das denn gesagt? Das hat er doch gesagt, als er auf, wie heißt Ulanor?
Ulanor meinst du?
Ulanor, also auf Ulanor standen, oder?
Das weiß ich nicht, habe ich ja nicht aufgeschrieben. Ist aber schon länger her auf jeden Fall.
Schon den Planeten hatten sie ja eingeebnet.
Ja gut, für die Parade, zu seinen Ehren quasi, ja.
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 Ich weiß nicht, ob er das an der Stelle nicht dann aus dem Kontext zieht.
Ja, klar, das kann natürlich sein. Er müsste es aber nicht, weil was er sagt, wird getan. Das betont Marius ja dann auch wieder, der so ein bisschen die Schweiz gespielt hat. Aber wenn Fulcrum das sagt, dann machen wir das halt. Das ist ja so sein Trip im Moment.
Alles speichellecker.
Ja, stimmt, aber du hast recht. Also da bilden sich quasi so zwei Parteien. Solomon Tawitz und alle anderen.
Das ist eigentlich genau die gleiche Parteienbildung, die wir auch schon mal hatten, ne? Mit dem Loken und
Torkadon
gegen Aximand und Abaddon.
Also auch das Argument von Solomon, dass er ihn ja schon 28-4 getauft hat, zählt nicht.
Ja, da gibt es wahrscheinlich ganz viele 28-4, bis sie nochmal einen finden, den sie einnehmen wollen.
Ja gut, so damit beginnt ja schon der nächste Abschnitt, dass sie da zwei Wochen hin und her fliegen und fünf 28-4 finden, die aber alle nicht in den Aufzeichnungen auftauchen. Und das frustriert sowohl Solomon als auch Tawitz so ein bisschen. Und die fangen aber auch an, drüber nachzudenken, ob die Planeten denn wirklich verlassen sind oder ob die nicht irgendwie quasi ihre Bewohner erst erwarten, weil immer wenn sie sich die angeschaut haben, haben sie das Gefühl, das ist zu perfekt, als wäre es so geschaffen worden und jemand soll das quasi dann bewohnen.
Ja, also die sind quasi bewusst terraformt, so habe ich das wahrgenommen.
Ja, da muss ich an Stellaris denken.
Genau. Und da kommt aber dann auch noch, dass diese Differenzen, die ja bestehen zwischen diesen beiden Lagern, es wohl jetzt auch so ist, dass häufiger einer der dritten Kompanie halt den Fulcrum auf Planetenvisite begleitet und Demeter und der Tawitz, die bleiben halt eher in den Trainingshallen zurück. Ne? Die gehen jetzt nicht mehr so oft mit. Sind nicht mehr so gerne gesehen. Und die beiden sind zu Verbündeten geworden, was wir uns ja auch schon denken konnten. Und der Solomon setzt sich sogar bei Eidolon für den Sol Tawitz ein, was aber bisher unbeantwortet bleibt.
Ja. Und wer weiß, wie lange er da auf einem kalten Tisch rumliegt. Vermutlich keine zwei gedacht. Wochen, aber könnte ein Grund sein, warum er nicht antwortet. Ja, so, genauso habe ich es auch aufgeschrieben. Und die dritte, also ich habe aufgeschrieben, Marius war ja die ganze Zeit so eingeschnappt und jetzt geht es ihm wahrscheinlich wieder besser, weil jetzt darf er wieder mitspielen.
Darf wieder mit Papa spielen.
Genau.
Ja, nachdem sie dann die vierte Welt hinter sich gelassen haben, trifft sich der Solomon mit dem Vespasian auf der Antronius. Und der Vespasian eröffnet das Gespräch auch mit seiner schrecklichen Vermutung, dass die Legion der Dekadenz und der Arroganz verfallen sei, wo ich mir dachte, nee, wirklich? Also die ganzen Penisstatuen, das Gelage und die Ausschweifungen waren bisher noch nicht Hinweis genug.
Ja, das dachte ich mir auch. Ich war aber ein bisschen überrascht, dass er zunächst mal offen auf Solomon zugeht und quasi einfordert, dass sie auch offen jetzt miteinander reden. Weil das, was da vor sich geht, jetzt irgendwie doch nicht so wirklich gut ist, auch in seinen Augen. Ja, sie fragen sich da nur, wie es dazu gekommen ist oder was der Grund sein soll. Und Tawitz fällt kein Grund ein. Er sagt aber, das Einzige, was ihm aufgefallen ist, das Ganze hat begonnen, nachdem der Laeran-Feldzug beendet war. Was Vespasian dann auch irgendwie einfällt und sagt, ja, stimmt. Das da daran liegt's. Und dann reden sie noch so ein bisschen davon, dass der Tempel da vielleicht eine Verderbnis enthalten hat oder irgendeine Macht, eine böse Macht, die an die Legion weitergegeben wurde, was ja schon wieder in die Richtung nicht säkular geht. Und der Vespasian will das erstmal ein bisschen wegdrücken, aber Tawitz versucht es dann aufzuweichen. Und dann einigen sich darauf, dass irgendwas in der Art wohl passiert sein muss. Dann weist Tawitz noch darauf hin, dass das La Fenice oder La Fenice, ich kann es immer noch nicht gerade irgendwie, wie man es nennen, ne?
Dass La Fenice haben wir, glaube ich, gesagt.
Okay. Dass das wohl immer ähnlicher wird, zu dem Tempel, in dem die anderen waren. Auch wenn die beiden nicht dabei waren, aber von den Beschreibungen her war das genau das, was sie sich vorgestellt haben, was sie jetzt davor finden.
Also das mit dem Laertempel findet der Vespasian sogar am Anfang erst noch ziemlich weit hergeholt. Ne? Aber der Solomon bekräftigt ja auch die These, die den Lord Commander dann letztendlich überzeugt zu handeln und mit dem Fulcrum zu sprechen.
Ja, das so eine gute Idee ist. Aber
ich weiß es auch nicht. Der Solomon weiß ja auch nicht, sonst nicht, was er machen soll. Ne? Also,
ja, das stimmt. Ja.
Wird sich weiterhin ehrenhaft verhalten. Ja, toll.
Genau, und Haltung bewahren.
Ja.
Also weitermachen wie bisher und nicht aktiv irgendwie gegen irgendwas vorgehen. Das könnte ja aber auch gar nicht so dumm sein, weil sonst lebt er vielleicht nicht mehr so lange. So, und ab jetzt wird's komisch.
Ja, jetzt wird's. Ach Gott, ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber ich wusste ja, dass es kommt. Ja, klar, ich wusste nicht, dass es jetzt schon kommt.
Ja, ja.
Ja, wir kommen zur Serena D'Angelus. Also sie sieht sich momentan an, wie sich La Fenice weiterentwickelt oder wie sich es sich wandelt. Und hast du das ausführlicher aufgeschrieben? Weil ich konnte mich nicht so wirklich darauf konzentrieren, was da stand. Das ist, ich habe es ein paar Mal versucht, aber es ist mir immer wieder entglitten und ich bin erst bei ihren Schnitten und Körperflüssigkeiten wieder wach geworden.
Ach so, ja, ich habe dann nicht viel mehr aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, dass sie von La Fenice irgendwie überwältigt ist, gleichzeitig aber dann wieder den Vergleich zieht und denkt, ah, aber das, was ich mache, ist ja alles Mist und unvollständig und dadurch wird sie mal wieder in Selbsthass und Selbstzweifel gedrängt und will sich dann weiter verstümmeln. Und das mit den Körperflüssigkeiten habe ich sehr kurz aufgeschrieben. Sie hat halt auch festgestellt, dass diverse Körperflüssigkeiten verschiedene Effekte haben. Bisher wussten wir ja nur, dass sie ihr Blut zum Malen benutzt. Dann, mit ihren Tränen kann sie wohl das Weiß irgendwie strahlender machen.
Mhm.
Und in Anführungszeichen andere Ausscheidungen können eine tiefe Dunkelheit als Effekt erzielen.
Was quasi heißt, die malt mit Kacke. Früher hat sie das ja nicht gestört, ne? Aber früher hätte sie das gestört, so rum. Aber jetzt erscheint ihr das mehr als Mittel, eine höhere Intensität der Sinneswahrnehmung zu erreichen.
Ja. Also dem scheint sie ja sowieso die ganze Zeit hinterher zu rennen, weil sie versucht, sich immer wieder vorzustellen, wie es in dem Tempel war oder versucht eben mit diesen, ich sag's mal, Experimenten ihre Sinne zu stimulieren, was aber immer nur ganz kurz gelingt und dann entgleitet das alles und sie ist wieder gelangweilt.
Experimente mit Exkrementen.
Es reimt sich ja schon fast, genau. Nee.
Ja. Sie geht in La Fenice in die Bar, wo auch zur späten Stunde noch viele Memoratoren rumlungern. Und die Serena findet dort den Leopold Cadmus. Den kennen wir schon, den schlechten Dichter. Und den flirtet sie jetzt an. Sie hat sich auch recht aufreizend angezogen und setzt sich da an den Tisch und lässt auch relativ unverhohlen durchblicken, was sie da gerade jetzt vorhat. Mhm. Und geht sogar so weit, dass sie sagt, dass sie gerne hätte, dass er ihr Gedichte, also seine Gedichte vorliest. Und spätestens an dem Zeitpunkt hätte er den Braten doch schon mal riechen müssen, ne? Aber okay.
Ja,
schreibt halt nur also Kacke, was er ja weiß.
Wahrscheinlich ist er immer noch besoffen.
Natürlich ist er besoffen.
Und er scheint ja durchaus nicht nur bei Ostian, sondern bei so gut wie jedem einen schlechten Stand zu haben und wird immer ausgelacht. Also ist er gerade ganz happy, dass er so ein bisschen umschmeichelt wird.
Mhm.
Vielleicht denkt er ja, okay, was habe ich denn schon zu verlieren? Geht dann halt mit.
Und es funktioniert und sie lockt ihn dann auch in ihr Atelier, denn dort sind auch Bücher, aus denen er ihr vorlesen kann. Und sagen wir mal so, das, was jetzt passiert, ist definitiv nicht jugendfrei. Es reicht an der Stelle zu sagen, dass sie ihn in Ekstase halt um die Ecke bringt.
Ja, also, ich habe vorhin noch was aufgeschrieben, das ist jugendfrei.
Ja? Okay.
Und zwar, sie trinken ein rotes Getränk.
Ach ja, stimmt.
Das heißt Mama Joana oder Juana, wie auch immer man es aussprechen will. Es wird sogar beschrieben, was drin ist, nämlich Rum, Rotwein, Honig und ein Rindenextrakt von was? Eurykoma-Baum. Was soll man das sein? Soll der Rest klingt gar nicht so schlecht. Es ist aber ein Aphrodisiakum, das sagt sie ihm auch. Hm? Und das wirkt relativ schnell.
Ja. Und es geht dann auch ordentlich zur Sache und dann in der Ekstase schlitzt sie ihm dann halt den Hals auf und sagen wir es mal so, er stirbt, sie kommt zum Ende. Mhm. Also und findet das alles sehr, sehr, sehr toll und ihre Ekstase wird auch auf den Höhepunkt getrieben und ist total berauscht von dem Töten und dem, was da so dann passiert, als er dann tot ist. Ich führe es jetzt nicht aus, ihr könnt euch ja mit Forensik befassen, was passiert, wenn ein menschlicher Körper stirbt. Und aber das alles inspiriert sie noch mehr, was sie jetzt, oder sie denkt sich, was sie mit dieser Inspiration jetzt noch auf die Leinwand bringen kann.
Aber erstmal genießt sie noch das Gefühl des Tötens.
Ja.
Also sie war mir ja mal sympathisch.
Ja, das ist jetzt vorbei.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nicht nur die Spitze des Eisbergs war. Ne? Also ich wusste, dass sowas in der Art passiert, mhm, und dass das auch relativ heftig beschrieben wird. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch doller wird.
Naja, die liebe Bekwa Kinska war ja noch nicht aktiv. Ich könnte mir vorstellen, nee, dass die auch ein paar Sachen auf Lager hat.
Ich dachte ja ursprünglich, es wäre die Bekwa Kinska gewesen, die das in der Ausprägung halt macht. Aber es war jetzt halt die Sirena. Dann kommt noch ein kleiner Abschnitt, den ich tatsächlich spannender finde als das vorher.
Also gut, wenn wir ehrlich sind, das, was vorher beschrieben wird, passt halt zu den Empress Children, so wie wir es aus 40K kennen. Also ist es schon okay. Auf dem Buch steht ja irgendwie keine Altersfreigabe, da hätte man sich dann überlegen können. Oder habe ich es nur überlesen, ich weiß es nicht. Also es wird schon einiges sehr explizit beschrieben.
Ja.
Aber ja, der nächste Abschnitt ist informativer und schöner.
Ich muss an der Stelle aber auch nochmal an diese Figur der Zinsch-Figur denken, dieser Dämonin, die diesen Typen zur Harfe umgebaut hat. Das ist auch eine Figur, die ich sehr lecker finde.
Der lebt noch.
Mhm. Letzter Abschnitt, was passiert?
Ja, sie sind jetzt schon am 30. Tag in dieser Perlus-Region. Die Stolzes Herz, ich kann mich irgendwie nicht an die Schiffsnamen gewöhnen, die ist wohl so ein bisschen die Vorhut und die darf deshalb als erstes feststellen, hey, da trinkt jemand ein, also es lebt was. Sie können es nur leider nicht so genau scannen, weil das blinkt irgendwie auf ihren Anzeigen, ist mal da, mal nicht da. Und die Astropaten sagen, das ist so eine, wie die Verdunklung in ihrer Warp-Sicht, die eigentlich diese ganze Region so ein bisschen geschützt hat vor ihrem Scannen oder vor ihrer Erkundung. Und dann stellen sie aber fest, ja, das ist etwas größeres Xenos-Schiff, was da vor ihnen ist.
13 bis 14 Kilometer.
Ich habe kein Gefühl dafür, wie groß das ist. Wir wissen ja, was es ist. Es wird auch gleich genannt. Ich habe es mir eigentlich noch größer vorgestellt.
Aber das ist, glaube ich, relativ groß. Ich meine, das ist ja nur die Länge. Wenn das, halt, wenn das Ganze auch nochmal als Durchmesser ist und das Ding rund ist, also ist das ja schon von der Fläche her schon nicht klein.
Hm? Wie gesagt, so richtig das Gefühl, wie groß es ist, habe ich jetzt nicht. Ja, aber bei dem Begriff, wir können es ja ruhig sagen, Weltenschiff, habe ich mir tatsächlich noch was Größeres vorgestellt.
Ja, ist richtig. Also gerade so wie in dem zwei Kapiteln vorne dran, dass Weltenschiff ja auch eingeführt wird, hätte ich mir auch gedacht, ja okay, das ist halt irgendwie immens, mit 13 bis 14 Kilometer Länge ist jetzt nicht klein, ne? Aber hätte ich dann halt doch schon irgendwie so Mondgröße oder so irgendwie mir gedacht. Ja, jetzt könnte man sagen, es gibt auch kleine Monde. Ja, so Erdmondgröße vielleicht.
Ja, da kommt hin.
Ja, und dann werden sie begrüßt. Und zwar werden sie vom Eldrad Ulthran begrüßt. Und zwar im Namen des Weltenschiffs Ulthwes. Haben wir ja schon mal gehört, die Namen.
Mhm.
Ich hätte jetzt nur nicht damit gerechnet, dass der Hallo sagt.
Genau, also sie haben ja vorher schon versucht, das zu kontaktieren. Die Antwort waren entweder nichts oder Störgeräusche. Und jetzt plötzlich kontaktiert er sie.
Mhm.
Und wie es da steht, in perfektem imperialem Gotisch.
Mhm.
Und sagt, mein Name ist Eldrad Ulthran, im Namen des Weltenschiffs Ulthwe heiße ich euch willkommen.
Das war wahrscheinlich so der Erstkontakt. Und dann haben die Eldrad wahrscheinlich gemerkt, nö.
Naja gut, er weiß ja schon, wen er da kontaktiert hat. Er war ja schon ein bisschen im Warp unterwegs.
Ja, aber er hat ja noch Hoffnung. Wir wissen ja nicht so genau, was für eine Hoffnung er hat, aber ja, auf irgendwas hat er ja eine Hoffnung.
Da hat er gerade die richtigen erwischt für den ersten Kontakt.
Ja. Das Thema Hoffnung sind sie jetzt nicht so bekannt.
Nee. Nee.
Ja, und damit ist das Kapitel vorbei. Das ist von der Stimmung her sehr cool, fand ich. Also es hat halt sehr stimmungsvoll angefangen. Also das fand ich halt mit Fabius und seinem, was da alles halt so an Gerätschaften und was dort noch an anderen Organen halt zur Implantation halt bereitsteht. Das hat er ja schon alles fertig, denn das ist ja alles in den Tanks und das muss er ja schnell verarbeiten. Also quasi wie Hackfleisch, ne? Das kannst du nicht zu lange im Kühlschrank lassen.
Ja, er sagt ja schon, als die anderen Captains genannt werden, er hatte wahrhaft prächtige Gaben für sie.
Ja, wahrhaft prächtige Gaben. Genau. Das ist wie der Weihnachtsmann.
Ja.
Ne? Doc Ock als Weihnachtsmann.
Genau, ich glaube, so kommt er sich auch vor. Das Modell gibt's übrigens. Das kann man auch spielen, aber nur bei beim ungeteilten Chaos.
Welches Modell meinst du?
Fabius Ball.
Ja, ja, das hatten wir schon mal, das Thema. Aber ich dachte, das wäre Horus Heresy Figur. Das ist eine 40k-Figur.
Also ich habe heute ganz zufällig mal geschaut, was welche Chaos-Figuren kosten. Und habe ihn nicht bei den Empress Chiltern, aber bei den Black Legion ist es dann quasi gefunden, ja.
Bei der Black Legion hast du ihn gefunden.
Also es gibt ja.
Wird denn der nicht verbannt von den Emperor's Children sogar?
Das kann sein, ja. Vielleicht deshalb, ja.
Der kriegt doch, glaube ich, einen Arschtritt.
Ich hoffe, das lesen wir dann noch, ja.
Ja, also irgendwas war da, irgendwas kann ich mich dunkel erinnern. Hast nicht du das sogar mal erzählt?
Also ich weiß, dass er nicht mehr bei denen ist. Das ist korrekt. Weil er dann sich einen eigenen Namen macht innerhalb der Galaxis. Also der irre Doktor. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich ihn zumindest in einem Webshop unter dem ungeteilten Chaos finde.
Mhm.
In 40k. Nicht.
Ja.
40k, ja.
Ja, stimmt, der hat doch irgendwie so eine Giftspritze als Waffe. Ne?
Mhm.
Ja, nee, aber als Charakter so, also für erzählerischen Hintergrund cool, aber eine sehr unangenehme Person.
Ja, dabei ist er bisher ja noch harmlos. Und ich glaube, so langsam kriegen wir raus, was sein wahres Ich ist.
Ja, vor allem, wo die Serena halt noch hingeht.
Ja.
Ich meine, die malt jetzt aber quasi mit dem Leopold, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Das ist halt ein anderes Blut, das ist bestimmt ein anderer Farbton. Sie kann ja jetzt weiter experimentieren.
Cadmus hat sich auch schon wie eine Farbe angehört, also.
Ach so, deshalb hat sie ihn ausgesucht. Das kann natürlich sein, ja. Naja, so also ein bisschen tut er mir schon leid, also wenn man die Beschreibung gelesen hat.
Ja, gut. Wird quasi wie ein Schwein geschlachtet, also. Und zur Weiterverwertung.
Ich habe ja schon fast noch Schlimmeres befürchtet.
Mhm.
Also bei Körperflüssigkeiten und so, mit denen sie malen will.
Ach so, ja.
Aber das, ja.
Na, man weiß es nicht.
Ja.
Gut. Dann hätte ich gesagt, beenden wir die Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen, trotz der Ausführungen am Ende, aber es steht halt im Buch, was soll man machen, ne? Mhm. Und ja, wir haben, also glaubt uns, wenn ihr es lesen wollt, lest es gerne, aber vorher nicht zu Abendessen oder Frühstücken oder zu Mittag, naja.
Ich vergleiche es ein bisschen mit Game of Thrones. Ich wette, wir werden es noch öfter lesen und irgendwann sind wir abgestumpft.
Irgendwann sind wir abgestumpft, ja, das kann sein. Aber dennoch, lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Da würden wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei den Two Crow Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl.